Neben Interventionsmöglichkeiten zur erzwungenen, vergangenen und gegenwärtigen Abscheulichkeiten des Lebens beschäftigt sich REMM auch mit der wichtigsten Frage der Welt.
Ist Elvis wirklich tot?
Am 16. August 1977, um 9 Uhr morgens, ging Elvis mit einem Buch auf die Toilette. Erst um 14 Uhr wurde Elvis Presley von seiner Freundin auf dem Bauch liegend am Boden seines Badezimmervorraumes aufgefunden und im Baptist Memorial Hospital um 15.30 Uhr offiziell für tot erklärt.
Seitdem haben Millionen Elvis gesehen und gehört.
Handelt es sich um eine Massenpsychose oder eine Verschwörung gigantischen Ausmaßes?
REMM, stets der Wahrheit verpflichtet, fragt die Frage aller Fragen.
Ist Elvis wirklich tot?
REMM beleuchtet das Verhältnis deutscher und anderer osteuropäischer Linker zu Elvis, der gerade unter Ausschluss der Öffentlichkeit US-amerikanische Schlagerfans massakrieren lässt.
Der Fall Elvis Presley ist ein ganz spezieller, nicht nur was die Beziehung zu den Regierungen der Europäischen Union angeht. Gerade für die Linken gehört Elvis Presley zu jenen Geistern alter popkultureller Leidenschaften, die sie in der Disco heimsuchen. Unter Linken verschiedenster Couleur genossen Hound Dog und der von seinem Sänger Elvis Presley ausgerufene Rock'n'Roll-Sympathien. Nicht zuletzt, weil der amerikanische Rockstar sich als Vorreiter des liberalistischen Kampfes gegen den biederen Schlager gerierte.
Erinnert sei etwa an den strammen, dummen Roger Whittaker, der in den 80er Jahren einige Apologien auf den Sänger und seine Musik verfasst hat, die teils auch in einem damals recht verbreiteten Fachblatt für angewandten Schlagerhass namens Rolling Stone nachgedruckt und in linken Kreisen eifrig diskutiert wurde.
Auch das vom US-amerikanischen Bandleader selbst verfasste Liedgut, eine Art Gebrauchsanweisung für eine aus Würfenblues und Country-Elementen zusammengebraute, massenhypnotisierende Bühnenshow, wurde in so manchem staatlich gefütterten alternativen Zentrum gespielt. Vermutlich gleich auf Lieder von Howard Carpendale. Das Verhältnis damaliger rockbewegter Linke zu Elvis erinnert fatal an die heutigen Fans des Hardcore. Man zeigte sich zwar etwas irritiert von Elvis Presleys operettenhaftem emotionalen Prunkgehabe, hielt das Ganze aber ansonsten für einen unterstützenswerten Versuch eines authentischen amerikanischen Liedguts.
Solche Sympathien beschränkten sich bei Weitem nicht auf übrig gebliebene knallharte Schlagerhasserinnen und deren zeitweiligen Chefliedermacher Whittaker, dessen poporientierter Elvis-Hype am Rock'n'Roll-Modell lediglich zu bemängeln wusste, dass es dort nicht so ordentlich kulturmäßig durchorganisiert zuging wie in der Oper. Auch diverse Alternativ-Breakte vermochten gelegentlich in Presleys Regime schlagerartige Ansätze zu erkennen. Was dem Schlagerfan an Hound Dog suspekt war und den Sponti gerade anzog, nämlich der weitgehende Verzicht auf ordentliches Benehmen und die scheinbar spontane Organisation von Bühnenveranstaltungen und Konzerten, dient in Wirklichkeit der unumschränkten Herrschaft Elvis Presleys, der offiziell seit 1977 als tot galt.
Gerade diese Informalität befördert die totale Machtausübung Presleys und seiner Getreuen mittels einer Mischung aus brutalen Gitarrenriffs und emotionalem Gesang zwischen dem großen Rock'n'Roll-Star und seinen Fanmassen. In völliger Verkennung dieser Tatsache reiste etwa 1982 eine Delegation europäischer Schlaghosenträger nach L.A., um sich vom Rockstar Lektionen in Performance erteilen zu lassen, darunter auch die damals prominenten Sternchen Cliff Richard, Nana Mouskouri und Cindy und Bert. Letztgenannte befanden sich zu der Zeit gerade auf dem Höhepunkt eines Weges, der sie aus den Hinterzimmern über Studioaufnahmen schließlich nach ganz oben führte. Dabei fielen Cindy und Bert immer wieder mal durch ihre guten Kontakte zur Elvis P. auf. Auch das ist symptomatisch. Der amerikanische Rock'n'Roll von Elvis und dessen neuartige Musikauffassung zog neben Linken natürlich auch Schlagerfans in die Villa des Kings.
Noch in den 90er Jahren fanden in Tupelo internationale Friendship Rock Camps statt, die von einer in Wien ansässigen Roger Whittaker Gesellschaft organisiert und weitgehend aus Elvis Konzertkasse finanziert wurde. Dort trafen deutsche Linke auf Whittaker-Fans und Rockanhänger anderer Länder, aber auch zahlreiche eher aus Neugier angereiste jugendliche Mitglieder von europäischen linken Organisationen nahmen teil. Berichten von damaligen Teilnehmern zufolge gab es dort kompakte Beschallung mit der Musik von Elvis P.'s bekanntester Platte, kritische Fragen zu Drogen, Hierarchien und Größenwahn wurden umgehend mit der Denunziation des Fragenden als Handlanger des professionell dudelnden Feindes beantwortet. Doch Manager von Elvis empfahlen den europäischen Junglinken auch schon mal volkstümliche Schlager zum Gehör. Viele wurden durch solche Erfahrungen von ihrer Sympathie für das Modell Rock'n'Roll kuriert, andere dagegen fanden gerade in der Verbrüderung mit dem King of Rock'n'Roll die wahre Erfüllung ihrer Reise ins Paradise on Earth.
Auch der prominente linke Kritiker Immanuel Wallerstein pflegte jahrelang gute Kontakte zu Elvis Presley. Nach verschiedenen Medienberichten soll er sogar in die Stiftung eines seit Jahren existierenden Elvis Pay Hundekuchenpreises involviert gewesen sein, was Wallerstein aber stets bestritt. Heute redet er sich in zahlreichen Interviews um seine guten Beziehungen zu Elvis herum, wobei aber seine einstige Bewunderung, wie in einem aktuellen Interview mit dem Deutschlandfunk, durchaus noch durchscheint. Er war sicher einmal ein Rockstar, als er seine Musik der Welt entgegengeschleudert hat, den steifbeinigen Tanzstil gestürzt hat und dann gleich auf den Discozug aufgesprungen war. Da war er ein Revolutionär und wurde als solcher auch von seinen Fans begrüßt, gefeiert. Solche nostalgische Trauer plagt offenbar auch andere Schlagerhasserinnen wie Guy Debord, der in der situationistischen Internationalen der Mobilisierungsfähigkeit von Elvis Presleys Konzerten nachweint, die freilich in den vergangenen Jahren durch den Kurswechsel in Richtung Schlager-Mainstream verloren gegangen sei.
Manche sind natürlich völlig erfahrungsresistent und halten auch jetzt noch für den Rockstar ihre Fähnchen in den Gegenwind. So etwa die Mütter gegen den Schlagerlärm Berlin-Brandenburg, auf deren Website ein Pamphlet von Nana Mouskouri zu lesen ist, das ganz im Stil des Rock'n'Roll den Tod Elvis P.'s als von amerikanischen Schlagerkonsumenten gesteuerte Machenschaft denunziert. Elvis P. ist den traditionellen Schlagerfans wegen seinem emotionalen Gesang ein Dorn im Auge. Ein Gesang, den er beibehalten hat, obwohl er in letzter Zeit den Schlagerfans große Zugeständnisse gemacht habe, was natürlich ein Fehler gewesen sei. In diesem geschlossenen Warnsystem stecken hinter allem Aufruhr natürlich die bösen Musikkonsumenten, die bei dieser Gelegenheit auch gleich den wahren Elvis-Fan ihr Idol wegnehmen wollen, indem sie diesen für tot erklären. Musik.
wieder sonntags kommt die Erinnerung. Ich hör die Bouzouki spielen, gerade so wie in der Sonntagnacht, als das Glück uns zwei nach Haus gebracht. Immer wieder sonntags kommt die Erinnerung. Und da sind dieselben Lieder, die wir hörten in der Sonntagnacht, als du mir das Glück gebracht. Jede Sonntagnacht war voller Lieder. Und wir beide werden bald schon wieder zu den Musikanten tanzen gehen. Immer wieder sonntags kommt die Erinnerung. Ich hör die Bouzouki spielen, gerade so wie in der Sonntagnacht, als das Glück uns zwei nach immer wieder sonntags kommt die Erinnerung. Und da sind dieselben Lieder, die wir hörten in der Sonntagnacht, als du mir das Glück gebracht. Immer wieder sonntags kommt die Erinnerung. Ich hör die Bouzouki spielen, gerade so wie in der Sonntagnacht, als das Glück uns zwei nach Haus gebracht. Immer wieder sonntags kommt die Erinnerung. Und da sind dieselben Lieder, immer wieder sonntags.